in diesem Vertriebssystem kannst du definieren, welche Produkte sind offen und welche sind vertriebsgebunden. Die offenen Produkte, damit kann jeder Käufer machen, was er will. Ja, so. Drittens, für die vertriebsgebundenen Produkte könntest du festlegen, dass die nicht über Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze vertrieben werden dürfen. Ja, so. Dann bedeutet das erstmal, dass diese Produkte, die vertriebsgebunden sind, nur von Händlern bezogen werden dürfen, die eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen haben.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast der Markenexperte und Anwalt Markus Nessler. Moin Markus, schön, dass du da bist.
Hallo Florian, ich freue mich auch sehr.
Ja, wir kennen uns noch gar nicht so lange, aber du bist mir aufgefallen mit einem ganz interessanten Thema. Nämlich hattest du ja bei dem Event von Plenty, das D2C-Dinner, habe ich einen Beitrag auf LinkedIn von dir gesehen und da ging es darum, wie man Amazon und Otto für Händler sperren kann, so was es so für rechtliche Möglichkeiten für Marken gibt. Und da ja, ist sofort mein Interesse geweckt und dementsprechend wollen wir über das Thema auch heute sprechen. Bevor es aber soweit ist, würde ich dich bitten, dass du einfach mal so ein bisschen was erzählst, wer du bist und was du machst und was auch deine Historie ist.
Sehr gerne, Florian. Also mein Name ist Markus Nessler, ich bin Rechtsanwalt, ich bin jetzt seit über 20 Jahren als Anwalt tätig, habe viele qualitäts- und oder marktführende Unternehmen in 12 Branchen bei der strategischen Planung und der Um- und Durchsetzung von selektiven Vertriebssystemen begleitet, in Deutschland mit teilweisem Rollout auch in der EU und habe in den letzten Jahren mich intensiv damit beschäftigt, wie man es denn wohl schafft, seinen Markenvertrieb auf die digitale Transformation einzustellen und wie man es wohl auch schafft, den Onlinehandel mit dem Stationärhandel in Anführungsstrichen zu versöhnen.
Wie bist du da hingekommen damals?
Das liegt daran, dass ich schon während meines Studiums eben und auch des Referendariats, was man ja eben im juristischen Bereich machen muss, in den Marketingabteilungen eines großen Automobilherstellers gearbeitet habe und eines großen Lebensmittelkonzerns und da eben festgestellt habe, dass die Marketingentscheider und auch die Vertriebsentscheider in der Regel überhaupt gar nicht mit der Rechtsabteilung sprechen können, weil die unterschiedlich kommunizieren. Und dieser Eindruck hat sich dann auch verstetigt, als ich eben im Rahmen eines berufsbegleitenden MBA-Programms dann im Anschluss an meine juristische Ausbildung bei einem Elektrowerkzeughersteller dann im Vertrieb gearbeitet habe und festgestellt habe, dass hier es erheblichen Übersetzungsbedarf, möchte ich mal sagen, gibt zwischen dem, was juristisch erlaubt ist und dem, was vertrieblich notwendig ist.
Ja, total spannend. Also uns begegnet das ja auch fast täglich. Ich finde auch ganz interessant, was sich in den letzten Jahren da getan hat. Also viele Unternehmen, die diverse Handelspartner haben, sind da ja historisch hingewachsen, weil es früher irgendwann mal sehr sinnvoll war, möglichst viele Händler aufzunehmen. Ich vergleiche das immer ganz, oder ich schaue da mal ganz gerne mal zurück. Früher hat ja ein zusätzlicher Handelspartner für mich Zugang zu neuen Kunden, zum Beispiel über einen stationären Laden ermöglicht. Dann ging es weiter, dann kam irgendwann online. Dann hat mir aber trotzdem noch ein zusätzlicher Handelspartner über den eigenen Online-Shop mir Zugang zu mehr Kunden gegeben. Und jetzt sind wir ja so im Zeitalter der Marktplätze angekommen und jetzt verlieren Online-Shops immer mehr an Relevanz, beziehungsweise der Kunde zentriert sich halt auf Marktplätzen und dort treffen sich dann auch alle Handelspartner und der einzige Differenzierungsfaktor ist häufig der Preis. Und da fliegt einem natürlich als Markenhersteller oder kann einem das um die Ohren fliegen, wenn man damals mit verschiedenen Einkaufskonditionen an verschiedene Handelspartner rangegangen ist, weil jetzt treffen die sich ja alle auf einem Marktplatz. Das ist so das Problem, was uns auch tagtäglich begleitet durch die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ich finde es immer ganz interessant, mich mal zu fragen, woher das überhaupt kommt. Ne? Also was ist da deine Sicht drauf?
Also ich habe da eine sehr, sehr klare und sehr konkrete Sicht drauf. Der erste Punkt ist, wenn wir uns mal überlegen, wo der Onlinehandel herkommt, so in den ursprünglich mal, dann war das Nachrichtenübermittlung am Anfang und Online-Pornos. Ja, das war so mal das, was hier die Beginn, der Anfang war. Und dann war es eben so, dass kleine, also jede Branche hat ihren online dominierenden Händler, neben Amazon und vielleicht dann den großen Marktplätzen. Aber es gibt in jeder Branche immer einen, der wirklich der dominierende Händler ist. Und das war einer, der eben in der Anfangsphase erkannt hat, dass das hier eine Chance sein könnte. Und der allen Widernissen zum Trotz dann in diesen Bereich investiert hat. Und die Vertriebsverantwortlichen bei den Markenvertrieben haben das eben aufgrund hier dieses in Anführungsstrichen Schmuddel-Images des Onlinehandels am Anfang sträflich vernachlässigt. Und weil natürlich auf der anderen Seite die Online-Händler dann auch Vorteile bieten wollten gegenüber dem stationären Handel, haben sie in erster Linie mal mit günstigen Preisen argumentiert und operiert. Und das hat dazu geführt, dass der Endkunde gelernt hat, online ist billig. Wobei eigentlich online viel, viel komfortabler ist als stationärer Handel. Das heißt, es gäbe so viele Gründe, ein höheres Preisniveau zu rechtfertigen, was aber halt leider versäumt wurde, weil eben die Industrie in der Startphase das Heft des Handelns vollkommen aus der Hand gegeben hat. Und das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass es dann dazu führte, dass der Online-Handel oder auch das Online-Business innerhalb eines Unternehmens oft der Marketingabteilung zugeschanzt wurde. Marketing deswegen, weil Marketing, wenn man die das machen lässt, die machen meistens bunte Bildchen und unglaublich viel Text und die UVP. Das machen die. Und damit ist ein eigenes Online-Angebot eines Herstellers überhaupt nicht gefährdend für den Stationärvertrieb. Weil mit UVP wird man in der Preissuchmaschine auf der dritten oder vierten Suchseite gefunden, gell? Das heißt, der Vertriebsleiter kann immer sagen, ja, wir machen halt auch Onlinehandel, weil die Geschäftsführung will das. Aber es ist keine Gefahr für den Stationärhandel. Das führt dann übrigens zu dem großen Missverständnis, dass die Geschäftsführung meint, der eigene Online-Shop sei ein Vertriebskanal. Aufgrund der Funktionalität und der Preisstellung ist es aber bestenfalls ein Werbekanal, wenn er überhaupt gefunden wird.
Ja, ich glaube gerade so, was das Thema Preis angeht. Also wenn wir uns nochmal fragen, okay, wo kommt diese Situation überhaupt her, dass wir heute bei vielen Produkten so eine Preisabwärtsspirale haben, weil immer wieder ein neuer Handelspartner kommt, der einen anderen unterbieten kann. Mhm. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die UVPs bei vielen so weit runtergegangen sind? Also damals, hattest du mir auch erzählt, ging ja einfach eine Nettopreisliste an alle Händler raus. Mhm. So, und dann bekommt man eben ausgehend vom UVP einen Rabatt. Und ein anderer bekommt einen höheren Rabatt. Und irgendwann leidet darunter halt der tatsächliche Marktpreis. Und ganz das genau. Fliegt ja vielen gerade um die Ohren.
Ja, ganz genau. Also je größer der Preisverriss, der Online-Preisverriss ist, desto größer ist eigentlich das vom Hersteller hausgemachte Konditionssystem. Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Geschäft. Und seit 20 Jahren läuft es im Prinzip so, dass die unverbindliche Preisempfehlung angehoben wird, wenn der Handelskunde größere oder bessere Bezugskonditionen braucht. Das bedeutet, erst wird die UVP angehoben, dann werden darauf irgendwelche Bezugskonditionen gewährt und da ja der Hersteller sozusagen eine Preissteigerung für sich durchsetzen möchte, steigt sozusagen über die Jahre die unverbindliche Preisempfehlung überproportional. Was heißt das? Das bedeutet, dass sich die Hersteller einerseits im Wettbewerb zueinander, immer weiter voneinander entfernen im Zweifel, nämlich diejenigen, die es im Griff haben, die haben niedrigere UVPs, diejenigen, die es nicht im Griff haben, haben höhere. Und sie preisen sich im Verhältnis zu Händler-Eigenmarken immer weiter weg von der Wirklichkeit. Und was das dann für Konsequenzen hat, bedeutet, heißt dann, dass ein Hersteller zum Beispiel 40% auf die UVP als Rabatt gewährt und dann eben diese 40%, die da gewährt werden, dann von preisaggressiven Online-Spielern eben als Rabatt genutzt werden können, ohne dass dieser Online-Spieler selber drauf zahlt. Und was das bedeutet, werden wir wahrscheinlich jetzt dann gleich näher beleuchten.
Ja, das finde ich spannend, ne? Wenn man mal so einen Case durchspielt, ne, sagen wir mal, ein Händler bekommt 40% Marge, sagen wir mal so, und gibt dann irgendwie 35% halt an den Endkunden weiter. Das heißt, hat dadurch noch eine Marge von irgendwie 5%. Und dadurch sinkt halt der Preisdurchschnitt am Markt allgemein. Das ist so das, wo man sich als Marke halt ganz gehörig selbst die Preise kaputt macht über die Zeit, ne? Und dann ist es nachher irgendwann auch schwer für den Endkunden, der Marke zu vertrauen, wenn die Preise so stark variieren, ne? Im eigenen Online-Shop, was UVP ist und was dann der Preis ist, den es von verschiedenen Handelspartnern gibt. Und die Lösung ist ja, oder ein Teil der Lösung, da wollen wir heute drüber sprechen, ist ja so ein selektives Vertriebssystem. Und was ich so spannend fand ja bei dir, auch der selektive Vertriebsvertrag. Ne? Du sagtest mir ja, es gibt irgendwie zigtausend Verträge, die da von dir im Umlauf sind und von Marken an Handelspartner gegeben werden, die dann ganz interessante Regeln, wie der Online-Vertrieb, aber auch der Offline-Vertrieb funktioniert und auch welche Kanäle untersagt werden können. Nimm uns doch mal mit, in so einen selektiven Vertriebsvertrag. Was wird da geregelt? Was kann man erwarten? Was kann man nicht erwarten? Weil ich glaube, Markus, ganz viele haben aktuell gar keinen selektiven Vertriebsvertrag. Und wenn sie einen haben, ist das wahrscheinlich ein alter Abgekupferter, der sich nicht unbedingt auf die neuesten Urteile bezieht.
Das ist richtig. Und also viele haben gar keinen Vertriebsvertrag. Ganz, ganz viele haben nicht mal eine richtige Vertriebsstrategie. Da geht es ja schon los. Weil so ein selektives Vertriebssystem ist ja kein Selbstzweck, sondern das selektive Vertriebssystem ist ein Mittel zum Zweck. Nämlich, dass der selektive Vertriebsvertrag verschriftlicht, in Juristendeutsch möchte ich jetzt mal sagen, die kaufmännisch-betriebswirtschaftliche Vertriebsstrategie und sorgt dafür, dass eben die Handelspartner nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden, weil sie sich zur Einhaltung bestimmter qualitativer Kriterien selbst verpflichten im Zuge dieses selektiven Vertriebssystems. Und da möchte ich, wenn du mir gestattest, Florian, erstmal eine kurze Vorbemerkung machen. Der erste Punkt ist, man braucht eine klare Vertriebsstrategie. Diese Vertriebsstrategie stellt die Frage, wer sind denn unsere guten Endkunden? Wo kaufen die? Wo informieren die sich? Und wo muss ich deswegen präsent sein? Das ist mal die erste wichtige Ausgangsfrage. Die zweite wichtige Ausgangsfrage ist, nach welchen Kriterien beurteile ich damit die Absatzmittler, die ich autorisieren möchte? Und welchem Absatzmittler möchte ich denn welches Sortiment von mir zur Verfügung stellen? So, und wenn man dann Schritt für Schritt weitergeht und das dann mal systematisch aufbereitet und aufbaut, dann stellt man zum Beispiel fest, dass bestimmte Produkte sich besonders gut für den Onlinehandel eignen, vielleicht andere Produkte mehr Erfahrungsprodukte sind, die sich besonders gut für die stationäre Vermarktung eignen. Und dann kann man sukzessive für sich selber herausfinden, wie man denn jetzt das Verhältnis online-stationär gestalten möchte und wie man eigentlich auch zum Beispiel, wo ja ihr absolute Experten seid, wie man denn auf Amazon vertreten sein möchte und so weiter. So, aber die meisten sind planlos und konzeptionslos. Und weil sie planlos und konzeptionslos sind, wissen sie auch nicht genau, warum es funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und das führt dann dazu, dass man hier so nur immer irgendwelche Brände löscht. Wenn jetzt irgendeiner besonders preisaggressiv auf einer Preissuchmaschine ist, dann werden irgendwelche problemorientierten, Klammer auf, kartellrechtswidrigen Telefonate geführt. Dann ist dieses Problem mal kurzfristig behoben und am nächsten Tag kommt irgendein anderer Händler aus dem Gebüsch, der dasselbe macht und dann findet das wieder statt. So, das heißt also erstmal Strategie, das ist das Wichtigste.
Ja, absolut. Also das begegnet uns auch, dass gar nicht unbedingt differenziert wird, welchen Teil von meinem Sortiment möchte ich überhaupt wo verkaufen und warum. So, sondern man sagt mal ganz stumpf, ich möchte mein Vollsortiment einfach überall halt anbieten, aber das haut halt aufgrund von verschiedenen Dingen nicht hin. Ne? Also
ganz genau.
Allein, ne, ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ein großer Hersteller bin von irgendwie, sagen wir mal, so Hundesnacks und so, und ich habe im stationären Handel habe ich Kauknochen für unter 5 €, die drehen sich wie wild, kann ich damit jetzt nicht einfach online loslegen, weil die Versandkosten meine gesamte Marge halt auffressen. Aber so weit wird häufig dann auch nicht gedacht. Und dann finden sich auf einmal dann doch wieder die Artikel irgendwie online, weil es auch einzelnen Handelspartnern nicht untersagt wurde und die dann möglicherweise auch irgendwie Fehler machen, weil die dann nicht richtig rechnen können und. Ne? Und ich glaube tatsächlich, diese Aufsplittung des Sortiments basierend auf der Artikel findet unserer Erfahrung nach gar nicht so granular statt bei vielen, wie das sein könnte.
Ganz genau. Müsste. Ja, und dann kommt hinzu, dass die meisten Vertriebsleute und auch viele Marketingleute nicht im 100 und auf 100 rechnen können. Gell? Also das heißt, die grundsätzlichen mathematischen Werkzeuge fehlen, um überhaupt herausfinden zu können, ob zum Beispiel ein Lieferverhältnis oder ein Liefervertrag mit einem Absatzmittler noch gut ist oder nicht. Und wenn man aber dann mal diese Vorleistungen hier gemacht hat und wenn man dann tatsächlich mal eine Strategie hat, die man selber für gangbar hält und die eben auch gut ist, wenn man dann die verschiedenen Kennzahlen definiert hat, die man braucht, um gute Händler erkennen zu können, gute Kanäle erkennen zu können und so weiter, dann robbt man sich eben weiter vor und macht mal ein Bezugskonditionssystem, mit dem man die wesentlichen Kanalkonflikte, die man identifiziert hat im Zuge des Strategiefindungsprozesses, dann eben identifiziert und eliminiert. Und da muss man ja mal ganz klar sagen, Kanalkonflikte sind in der Regel Preiskonflikte und keine Qualitätskonflikte. Das heißt, mich stört ein Kanal oder ein Anbieter auf einem Kanal in der Regel nicht aufgrund seiner Vermarktungsleistung, sondern aufgrund seiner Preisstellung. Und hier muss man halt ganz klar sagen, so ein selektiver Vertriebsvertrag, der ist gut für die Sortimentssteuerung, die Markenführung und die qualitative Leistungssteigerung der Absatzmittler innerhalb der Vertriebskette. Aber er ist nicht geeignet, um mit legalen Mitteln diese Kanalkonflikte zu lösen. Wenn man hier wirklich mit legalen Mitteln vorgehen möchte, dann muss man an seinem Konditionssystem arbeiten.
So. Ja, weshalb, ne, kurzer Einschub, weshalb ja auch viele sagen, okay, wir haben hier so verkrustete Strukturen, so alte Verträge, wir kommen da nicht raus und deshalb wählen ja viele Marken dann auch den Weg oder viele Hersteller, dass sie sagen, okay, wir bringen irgendwie ganz neue Produkte raus oder bundeln gewisse Produkte, geben diesen neue EANs, geben die aber wiederum nicht dann an den Handel raus oder wir kreieren gänzlich neue Marken, die halt nur von uns exklusiv verkauft werden, damit man eben aus diesen historisch gewachsenen und Altverträgen von Händlern ein Stück weit rauskommt.
Ja, aber hier, das hat in erster Linie was damit zu tun, dass man von dem beschränkt wird, was man selbst für möglich hält als Vertriebsleistung, Leitung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es halt im Zweifel leichter ist, den Geschäftsführern oder den Gesellschaftern seines Markenunternehmens zu erklären, warum es nicht ging, als dann mit dem notwendigen Gesäß im Beinkleid dem Einkäufer eines marktmächtigen Händlers zu erklären, warum es ab jetzt anders läuft. Und das ist halt schon, also ich weiß, das sind alles wirklich knallharte Knochengespräche und da ist nichts davon vergnügungssteuerpflichtig. Aber wenn man in Deutschland Arbeitsplätze erhalten möchte und wenn man Produktionsstandorte in Deutschland erhalten möchte, dann brauchen die einfach Chancen auf faire Gewinne. Und faire Gewinne sind für den Handel ebenso wichtig wie für die Industrie. Und hierfür muss man dann eben die überkommenen Strukturen, die über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut worden sind, angehen und grundsätzlich neu aufsetzen. Und dafür fehlt es oft an der Bereitschaft, sowohl auf Seiten der Markenvertreter als auch auf Seiten deren Berater, sowohl der betriebswirtschaftlichen als auch der juristischen Berater.
Alright, ich meine, jetzt haben wir nun mal diese Situation. Da sind heute viele drin, vielleicht sind ja heute da auch Vertriebsleiter, die das gar nicht ursprünglich mitentwickelt haben, aber die sind in dieser Situation. So, und jetzt sagen sie, Mensch, Ich habe eine vernünftige Vertriebsstrategie gemacht, eine vernünftige Sortimentsstrategie gehabt. Ich habe trotzdem jetzt viele Handelspartner, ich kriege die nicht raus von heute auf morgen. Inwieweit kann mir denn so ein selektiver Vertriebsvertrag helfen? Was ist darin überhaupt geregelt? Lass uns doch mal über die verschiedenen Bestandteile reden.
Also in so einem selektiven Vertriebsvertrag ist zunächst mal, mit so einem Vertriebsvertrag wird überhaupt erst mal geregelt, wer wird autorisiert und wer nicht. Punkt 1, welcher Händler wird autorisiert und wer nicht. Und es wird vorher aber geregelt, welche Produkte sollen denn überhaupt Teil des selektiven Vertriebsvertrags werden. Weil man kann entweder alle Produkte selektiv vertreiben als Hersteller, das gesamte Sortiment, oder man kann einen Teil offen und einen Teil vertriebsgebunden vertreiben.
In der Regel. Mach mal ein Beispiel, was bedeutet das?
Das bedeutet, wenn man 10 Produkte hat, zum Beispiel, ja, dann kann man die Produkte 1 bis 4 selektiv vertreiben und die restlichen Produkte kann man offen ohne Vertriebsbindung betreiben. Mhm. Was bedeutet, dass die Produkte 5 bis 10, also diese 6 Stück, dann eben von jedem ohne weiteres, zum Beispiel auch ohne weiteres über den Großhandel bezogen werden können. Und die vertriebsgebundenen Produkte, da muss jeder Absatzmittler einzeln autorisiert worden sein, um diese Produkte beziehen zu dürfen. Und auch ein Großhändler müsste dann gegebenenfalls prüfen, bevor er diese Produkte an einen Absatzmittler liefert, dass der dann auch entsprechend autorisiert ist. So. Mhm. Das heißt, wir haben eine Wettbewerbssteuerung schon mal dadurch, dass wir die Anzahl oder die Sortimente definieren, die selektiv vertrieben werden sollen, erstens. Und zweitens, dass wir definieren, welche oder wie viele Absatzmittler denn benannt werden sollen, um überhaupt die Produkte vertreiben zu dürfen.
Mhm. Okay, ja. Ja, nachvollziehbar. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann sind wir ja in der Situation, dass man dann in diese Bezugskonditionsvereinbarung kommt. Und das ist ja das, wo es nachher richtig spannend wird. Wir erinnern uns mal an den Titel von der Podcast-Folge. Da regel ich ja, welche Verkaufsstellen ich denn autorisieren möchte. Das heißt, ich habe nicht nur autorisierte Händler, sondern ich habe auch autorisierte Verkaufsstellen und kann zum Beispiel Amazon oder Otto da gänzlich rausnehmen. Ist das richtig?
Genau, also man kann regeln, welche Verkaufsstellen denn autorisiert werden sollen. Und es gibt jetzt eben seit dem 1.6. letzten Jahres eine neue Gruppenfreistellungsverordnung, die sogenannte Vertikal-GVO. Das ist eine EU-Verordnung, die regelt, welche Vereinbarungen denn zwischen einem Lieferanten, einem Hersteller und seinen Absatzmittlern getroffen werden dürfen. Und eine ganz signifikante neue Regelung dort ist, dass man Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze grundsätzlich ausschließen darf. Also man hat einen per se Ban, wie man das auf Englisch so schön neuschwäbisch sagt, gell? Und für Preis- und Produktsuchmaschinen darf man bestimmte qualitative Kriterien vorgeben oder man darf auch einzelne Preis- und oder Produktmaschinen ausschließen. Ja, so. Und das ist, das hat einen großen Vorteil auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich persönlich kein Freund von dieser Ausschließerei, muss ich ganz ehrlich sagen, weil selbst wenn ich zum Beispiel bestimmte Outlets, also stationäre oder elektronische ausschließen darf, sondern autorisieren darf, also explizit benannte, die eben die qualitativen Kriterien erfüllen können. Oder wenn ich bestimmte Mindestumsätze vorgeben darf, die stationär zu erbringen sind. Oder wenn ich bestimmte Funktionskonditionen ausloben darf für eben diese zu erbringenden Leistungen, qualitativen Leistungen, um auch eben die Leistungsfähigkeit von bestimmten Absatzmittlern besonders zu honorieren oder die zu
unterstützen. Mach mal ein Beispiel für die Funktionskondition. Was fällt da so runter?
Ja, man kann zum Beispiel sagen, wie viele Produkte sind in der stationären Ausstellung und oder wie viele Produkte sind denn mit was für einer Art von Darstellung online im Online-Shop präsentiert. Man kann sagen, wie viele sind denn Waren verfügbar, Lager verfügbar, vorrätig oder online-äquivalent, wie schnell kann denn eine eingehende Bestellung auch bedient werden. Dann
es geht ja schon fast, dass ich unterbreche, aber in dem Bereich logistische Konditionen. Das heißt, ich kann quasi regeln und vorgeben, Produkte sollten innerhalb von 48 Stunden beim Kunden sein. Ist das ein Standard, den ich dann als Marke so weitergeben kann?
Das könnte zum Beispiel eine Klausel sein, dass man eben diejenigen, die das möglich machen, weil sie eine entsprechende Kapitalbindung eingehen, indem sie eben die Produkte entsprechend bevorraten, dass die dann halt hier unterstützt werden durch den Hersteller. Und im Ergebnis ist es aber für mich so, den Onlinehandel zum Beispiel diskriminieren oder klein halten zu wollen, ist eine naive Einschätzung von Vertriebsentscheidern. Der Onlinehandel ist gekommen, um zu bleiben. Ich wohne mit meiner Familie im Allgäu auf dem Land. Der nächste Fachhändler ist 20 Kilometer weit weg, aber der Paketdienst fährt 4-mal am Tag vorbei. Und wenn ich heute was bestelle, ist es in der Regel am nächsten Tag da. Da muss ich nicht in die Stadt fahren, da muss ich keinen Parkplatz suchen, da muss ich keinen Hundehaufen ausweichen, da muss ich gar nichts machen, gell? Da habe ich die volle Angebotsvielfalt und ich habe einen schnellen Service. Und für in vielen Produktkategorien stellt sich überhaupt die Frage, warum ich überhaupt noch in den stationären Handel gehen soll. Das heißt, die Frage ist doch nicht, ist der Onlinehandel schlecht, sondern die Frage ist, wofür ist der Stationärhandel noch gut? Und das ist eine sehr aggressive Frage übrigens.
Aber wenn wir, ne, also bin ich bei dir, also Vorteile von Onlinehandel liegen auf der Hand, aber wenn wir jetzt mal Onlinehandel uns ein bisschen genauer anschauen und auf einzelne Plattformen beziehen, ne, wie zum Beispiel in Amazon, so, dann habe ich ja möglicherweise, wenn ich jetzt als klassische Marke im Vendor-Modell bin, das heißt im Wholesale, ich verkaufe an Amazon, Produkte werden dort dann verkauft und dann geraten wir, also die Marke und Amazon, aneinander und man einigt sich nicht in den Vertragsverhandlungen, Einkaufspreise zu teuer und so. Und dann sagt man als Hersteller, ja gut, dann kriegt sie eben unsere Produkte nicht mehr. Dann sagt Amazon, ja, dann ist das so, dann ziehe ich mir die halt von irgendjemand anderem. So, das heißt, diese druckerzeugende Maßnahme aus Markenperspektive läuft dann ins Leere. Und wenn ich jetzt mal daran denke, dass ich quasi die Möglichkeit hätte, ne, auch zu sagen, gut, Amazon, wir regeln das dann in unserer selektiven Vertriebsvertrag beziehungsweise der Bezugskonditionsvereinbarung, dass wir Amazon als autorisierte Verkaufsstelle gänzlich ausschließen. Das heißt, keiner wird dann mehr die Produkte hier auf dem Marktplatz verkaufen. Und das ist ja dann schon ein anderes Gewicht als Verhandlungsinstrument. Verstehe ich das richtig?
Das verstehst du sehr richtig. Also du kannst zum Beispiel so machen, dass du dieses Per-se-Verbot für Online-Marktplätze aussprichst und dann Amazon selbst mit einzelnen Produkten deines Sortimentes belieferst oder bestimmte Dritte mit einzelnen Produkten aus dem Sortiment belieferst. Und für diejenigen Produkte, für die man dann eben praktisch entweder Amazon direkt oder Dritte beliefert als Lieferant oder deren Vermarktung zulässt auf Amazon, öffnet man für alle anderen entsprechend autorisierten Absatzmittler dann den Marketplace. Das heißt, dass man sozusagen sein gesamtes Amazon-Vermarktungsportfolio tatsächlich als Hersteller in gewisser Weise dann noch begrenzen kann. Und das ist kann im Einzelfall eine kluge Geschichte sein. Was ich in der Regel nicht empfehle, ist, dass man eben alles, was man im Sortiment hat, über Amazon vermarktet, auch wenn die das ja in der Regel wollen. Weil man eben dann praktisch für alles, was man als Lieferant aktiv an Amazon liefert, eben in jedem Fall diesen Marketplace öffnet, egal was man mit seinen sonstigen Absatzmittlern vereinbart hat oder nicht. Das gilt aber jetzt nicht nur für Amazon, es gilt für Otto und für Kaufland in gleicher Weise natürlich. Amazon ist natürlich nur ein sehr prominentes Beispiel. Und ich persönlich bin eigentlich, also wie gesagt, ich bin ein großer Freund des Onlinehandels, weil man ja nun mal eben als Absatz, als Hersteller ja auch Teil der Kaufentscheidung werden möchte des Endkunden. Und wenn man nicht dort präsent ist, wo der Endkunde sucht oder sich informiert, wird man halt auch nicht Teil der Kaufentscheidung. Und wenn man dann letztendlich auf immer schwächer werdende stationäre Händler schaut oder sich zu lange auf die verlässt, dann ist es auch nicht gut, finde ich.
Ja, da hast du recht. Ich habe jetzt aber verstanden, es gibt tatsächlich nicht nur die Möglichkeit, Händler zu autorisieren. Ich kann auch Verkaufsstellen wie einzelne Plattformen, Amazon und Otto, autorisieren. Ich kann aber auch Produkte autorisieren. Das heißt, die gebe ich dann halt an Handelspartner raus und gebe diese ausgewählten Produkte für ausgewählte Verkaufsstellen, wie zum Beispiel Amazon frei. Das heißt, ich kann sagen, aus meinem Sortiment 10 Artikel, Artikel 1 bis 3, geht jetzt hier auf den Marktplatz und alle anderen nicht. Das ist ja schon mal ein sehr spannendes Steuerungselement. Und wenn ich dann mich entscheide, diesen, sagen wir mal so, ich sage als Hersteller, okay, Amazon ist gänzlich ausgeschlossen für das gesamte Sortiment und jetzt entscheide ich mich irgendwann um und sage, Mensch, hier irgendwie Artikel A, B, C sollen doch rauf, ich gehe in den Verkauf, dann verändert sich quasi mein geschlossener Vertriebsvertrag beziehungsweise meine Bezugskonditionsvereinbarung mit den Handelspartnern, die ich habe, weil diese Produkte A, B, C dann auch für die für Amazon freigegeben sind. Und dann dürfen sie die drei, also die Produkte A, B, C auch verkaufen, aber keine anderen. Das habe ich richtig verstanden.
Ich danke dir, dass du die Frage so gestellt hast, weil sie mir Gelegenheit gibt, es doch noch mal ein bisschen zu konkretisieren. Also, was darfst du? Ja, genau. Was darfst du? Du kannst in ein selektives Vertriebssystem definieren, erstens. Zweitens, in diesem Vertriebssystem kannst du definieren, welche Produkte sind offen und welche sind vertriebsgebunden. Die offenen Produkte, damit kann jeder Käufer machen, was er will. Ja, so. Drittens, für die vertriebsgebundenen Produkte könntest du festlegen, dass die nicht über Online-Auktionsplattformen und Online-Marktplätze vertrieben werden dürfen. Ja, so. Dann bedeutet das erstmal, dass diese Produkte, die vertriebsgebunden sind, nur von Händlern bezogen werden dürfen, die eine entsprechende Vereinbarung abgeschlossen haben. Erstens. Okay? Zweitens, weil die diese Vereinbarung abgeschlossen haben, haben die sich in dieser Vereinbarung auch verpflichtet, nicht über Marktplätze und Auktionsplattformen zu vermarkten. Das heißt, alles ist draußen. Also alle Marktplätze und alle Auktionsplattformen sind untersagt. Jetzt entscheidest du dich aber als Hersteller, dass du mit dem Produkt Nummer 1, ja, dass du, obwohl das selektiv vertrieben wird, dass du damit zum Beispiel einen Marktplatz direkt belieferst, Kaufland oder Amazon oder Otto.de, oder dass du zulässt, dass ein anderer diese Produkte auf einem dieser Marktplätze vertreibt. Dann öffnest du für diejenigen Händler, die berechtigt sind, diese Produkte zu beziehen und zu vertreiben, also für die anderen Selektivhändler, bezogen auf dieses Produkt, den Marketplace. Und zwar den einen, auf dem du bist.
Ja. Ja, das hast du gut erklärt. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt die Frage, Mensch, ich entscheide mich jetzt, so einen Vertrag aufzusetzen. Ich habe aber schon einen Haufen Händler. Wie kriege ich die denn da rein?
Also der erste Punkt ist die Frage, wie viele von diesen Händlern braucht man tatsächlich? Weil die meisten, also ganz oft stellt sich heraus, dass die meisten Produkte in dem Sortiment eigentlich überhaupt nicht mehr nötig sind. Und die meisten Händler, die da drin sind, auch nicht. Weil das sind halt auch über Jahre gewachsene Strukturen und man befürchtet, wenn man da mal einfach Tabula Rasa macht, dass dann der Umsatz dramatisch einbricht. Und wie kann ein Vertriebsleiter die Diskussion zur Einführung eines selektiven Vertriebssystems maximal schnell tot machen, indem er einfach den Untergang des Abendlandes heraufbeschwört und sagt, wir werden Umsatz verlieren. Gell? Eine ganz einfache Geschichte. So, und das, auch hier der alte Grundsatz, man kann jeden guten Gedanken totreden, wenn man früh genug mit der Diskussion beginnt und die dann auch am Laufen hält. Das ist also schon so eine Sache. Das heißt, die erste Geschichte, die man machen muss, ist, man muss sich überhaupt mal überlegen, welche Produkte aus meinem Sortiment kommen für ein selektives Vertriebssystem in Frage. Und das zweite ist dann, dass man sich die Frage stellt, wie viele meiner Absatzmittler kommen eigentlich für den Vertrieb, für einen qualitativ hochwertigen Vertrieb in Frage. Und dann kommt man in der Regel auf eine Zahl zwischen 500 und 1500 Händler. Das ist so die Größenordnung in der Regel. Da dazwischen spielt sich's ab. Eigentlich eher Richtung 500 als 1500. Aber auch hier geht's dann in der Regel darum, dass man dann halt auch, ja, wie auch immer, als die Vertriebsentscheider gepolt sind, hier irgendwas dann machen möchte. Dann muss man sich überlegen, in welcher Reihenfolge geht man diese Händler dann an. 80-20-Regel vom Umsatz ist eigentlich immer ganz hilfreich, dass man dann versucht, erstmal die wichtigen Absatzmittler, die man hat, für diesen Vertrag oder das System, eigentlich geht es ja nicht um den Vertrag, sondern es geht um die neue Vertriebssystematik, zu interessieren und denen dann auch klarzumachen, dass man sowas braucht, wenn man mit legalen Mitteln, und die Betonung liegt nun mal eben auf legalen Mitteln, Markenführung und Vertriebssteuerung durchführen möchte. Gell? Und der nächste Punkt ist dann eben, dass man mit einem klugen Rolloutplan und einer klugen Organisation dann versucht, diese Verträge an die Absatzmittler zu bringen und die Unterschriften zu erwirken, um das System dann eben aufzubauen und ans Laufen zu kriegen.
Wie macht man das? Also was sagt so deine Erfahrung? Wie kriegt man die dann zur Unterschrift? Muss man dann zusätzliche Rabatte gewähren? Weil da will man ja eigentlich gerade raus aus der, beziehungsweise nicht zwangsweise, aber was sind so für dich Möglichkeiten, wie man die dann zur Unterschrift bewegt?
Also am Ende des Tages geht es darum, dass man versucht, also als Hersteller sollte man nach meinem Empfinden nicht die Hauptmotivation haben, dass man irgendwie die Preistreiber rauskickt oder dass man versucht, hier irgendwie das eigentlich kartellrechtlich problematische System mit legalen Mitteln weiterzuführen. Ja? Sondern nach meinem Empfinden sollte der Anspruch sein, dass man ein zukunftsfähiges Vertriebssystem aufgesetzt hat, das Leistung angemessen honoriert. Damit fallen Pauschalkonditionen ohne irgendeine Gegenleistung per se schon mal weg. Gell? Punkt 1, also Leistung-Gegenleistungsprinzip ist wichtig. Erstens, zweitens sollte man zusehen, dass man über das Bezugskonditionssystem, dass man die rechnungsabzugsfähigen Rabatte und die Nachlaufkonditionen sinnvoll austariert, um eben damit auch den qualitativ schwachen Händlern dieses Preisargument einfach zu nehmen. Ja. Und der dritte Punkt ist, dass man dann dem Handel damit klar machen kann, dass man ein zukunftsorientiertes Vertriebssystem hat, das eben auch einer kartellrechtlichen oder gerichtlichen Überprüfung standhält. Weil es ist seit 1.6. letzten Jahres eben eindeutig geklärt in diesen Leitlinien zu dieser Vertikal-GVO, dass die in Anführungsstrichen bewährten alten Vertriebsmittel des letzten Jahrtausends schlicht und ergreifend kartellrechtswidrig sind, wie Drohung, Lieferaussetzung, diese ganzen Geschichten. Und dass man eben praktisch mit den zulässigen Werkzeugen ein neues System dann eben aufbaut und betreibt. Und die Händler sind ja nicht blöde, die wissen, sind auch kartellrechtlich geschult. Die wissen, was ist erlaubt, was ist verboten. Und die erkennen dann schon sehr, sehr schnell, ob das ein seriöses, solides System ist oder ob das halt auch so eine Pseudogeschichte ist, die halt ein bisschen Vertriebsgerede darstellt, aber nicht die Probleme löst.
Ja, das heißt, wenn ich jetzt erstmal die Anzahl meiner Händler reduziere, dann, und ich habe am Ende noch diese 500 bis 1500 übrig, dann sage ich bei den anderen einfach, wenn dann eine Anfrage reingeht für Ware, so, nö, gibt's nicht mehr. Könnte man nicht einfach auch sagen, dann jetzt, es geht ja immer noch um die Fragestellung, wie kriege ich Handelspartner in diesen von mir neu geschaffenen Vertrag halt rein, dass man auch einfach sagt, Mensch, ne, entweder ihr unterschreibt den Vertrag oder es gibt keine Produkte mehr. Ist das etwas, was du so siehst, was das gemacht wird?
Ja, also am Ende einer Einführungsphase, wenn man dann besonders problemorientierte Gespräche mit besonders widerspenstigen Handelspartnern geführt hat, dann wird das eben die Konsequenz sein, weil eben nur autorisierte Absatzmittler eben auch Produkte bekommen dürfen. Ja. Und wenn das dann eben so ist, dann ist das so. Und da braucht es allerdings wirklich viel sittliche Reife auf Seiten der Vertriebsentscheider, die dann unter Umständen einen größeren Händler halt auch ziehen lassen müssen, der das nicht unterschreiben möchte oder der sich nicht. Ja. Aber auch hier, es geht eben tatsächlich darum, dass man für das Unternehmen die Vertriebszukunft sicherstellt, dass man die Deckungsbeitragssystematik so aufbaut, dass der Markenhersteller auskömmliche Margen hat eben. Und das ist wirklich ein brutales Knochengeschäft. Und wenn man dann zu einem großen Lebensmitteldiscounter hin muss und dem klar machen muss, wie das zukünftig läuft, da merkt man dann schon, was Marktmacht und Nachfragemacht bedeutet und wie die auch ausspielen. Das muss man mal ganz klar sagen, also ich bin bei manchen Gesprächen dabei, bei anderen kriege ich eben dann anschließend Berichte, was da auf Seiten des Handels zum Teil geboten wird, ist eine bodenlose Frechheit. Und ich bin sehr froh übrigens in dem Zusammenhang, dass jetzt es diese 11. GWB-Novelle gibt, die eben dann in diesen vermachteten Strukturen auch dem Kartellamt die Möglichkeit eröffnet, dann gegen solche Nachfrageoligopole vorzugehen. Bin mal gespannt, wann da das erste Verfahren kommt und wie das dann auch disziplinierend wirkt auf die Nachfrageseite.
Ja, spannend. Also wir kriegen das ja auch immer wieder mit aus, also klar, bei Amazon ist es tatsächlich ja auch schon, ne, vergleichbar wie mit Lebensmittelherstellern, so, dass da ein Angebot auf den Tisch gelegt wird und dann kommt es natürlich darauf an, wie ersetzbar ist die Marke und, aber es ist teilweise auch nicht schön, wie dann da miteinander umgegangen wird. Man kennt es natürlich auch eher so aus dem klassischen Handel, die ganzen Baumärkte und sowas, das ist schon tough, wie da verhandelt wird. Jetzt aber wieder zurück. Ich habe es jetzt hingekriegt, habe auf verschiedenen Wegen das eben geschafft, dass die Verträge unterzeichnet werden und habe jetzt hier meine Bezugskoalitionsvereinbarung und alles ist super. So, jetzt stelle ich aber fest, Mensch, irgendwie halten sich einzelne Händler nicht an die Vorgaben aus diesem selektiven Vertriebsvertrag. Was mache ich denn dann?
Naja, also in so einem selektiven Vertriebsvertrag sind ja eben verschiedene Bedingungen vereinbart und es sind natürlich auch Sanktionsmechanismen vereinbart, was dann eben möglich ist oder was nicht möglich ist. In vielen, also eher schwächeren Vertriebsverträgen fehlen die entweder ganz oder es gibt nur die Möglichkeit, dass man dann den Händler kündigt, gell, was ich persönlich für unzureichend halte. Weil man will ja nicht jeden Händler rausschmeißen, weil man muss ja erstmal einen Ersatz finden. Deswegen habe ich in meinen Verträgen vorgesehen, dass man eben ganz oder teilweise dauerhaft oder vorübergehend Bezugskonditionen kürzen kann, die Lieferung aussetzen kann, einzelne Sortimente entautorisieren kann, oder einzelne Verkaufsstellen entautorisiert und erst ganz zum Schluss dann eben den Vertrag gesamthaft kündigen muss. Das muss man aber entsprechend vereinbart haben und man muss auch eine gewisse Sanktionslogik in dem Vertrag vorsehen, um das mit legalen Mitteln dann auch tun zu können. Aber das wären dann wirksamere Mittel, als wenn man immer nur 0 oder 1 sagen kann.
Ja, woran ich jetzt direkt denke, dass man dann mit Monitoring-Tools, wie wir es auch entwickelt haben bei Robbed, dass man dann halt die Produktseiten, das Sortiment halt auf täglicher Basis automatisiert monitort und guckt, Mensch, wer verkauft meine Produkte überhaupt und handelt es sich hier um einen autorisierten Händler oder nicht oder hält sich da irgendjemand nicht dran, denn in dem Moment, wo ich ein paar tausend Artikel habe, dann kriege ich es ja händisch niemals hin. Ne? Wenn ich es dann wirklich auch durchsetzen und überprüfen möchte, komme ich ja um so eine automatisierte oder teilautomatisierte Lösung gar nicht herum, oder was meinst du?
Das ist vollkommen richtig. Seit der neuen Vertikal-GVO sind Monitoring-Systeme grundsätzlich zulässig und sie sind grundsätzlich neutral belegt. Bis dahin hat man einem Monitoring-System grundsätzlich unterstellt, es sei eigentlich nur darauf würde nur darauf abzielen, dass man damit im Prinzip Preisstörer identifizieren und eliminieren möchte. Also das heißt, Monitoring-Systeme sind zulässig. Sie sind für den internen Gebrauch in jedem Fall zulässig. Sie sollten in jedem Fall nicht eingesetzt werden, um die Preisstellung von autorisierten Händlern oder auch Händlern überhaupt zu sanktionieren oder zu reglementieren, sondern sie sollten tatsächlich eben für die interne Markenführung und auch interne Preisfindung eines Herstellers genutzt werden.
Ja, also ich meine, je mehr Wissen man hat, ne, das ist ja immer die eigene Marke und man möchte ja auch möglichst gut Bescheid wissen, ne, wie die Marke wo positioniert wird, denke ich auch, kommt man nicht drumherum. Ja, ich schiele so ein bisschen auf die Zeit und will dir aber natürlich trotzdem...
Entschuldigung, Florian, ich möchte nur noch das noch mal ganz klarstellen. Monitoring-Systeme sind ein zweischneidiges Schwert und man muss immer aufpassen, dass man auf der richtigen Seite schneidet. Gell?
Absolut, ja. Mhm. Ja, vielen Dank für den Hinweis, natürlich absolut richtig. Ja, Markus, was meinst du? Ich glaube, da war eine ganze Menge drin und ich glaube vor allem, und da bin ich echt happy mit, da sind viele Informationen, die unglaublich relevant sind, die aber noch nicht so richtig den Weg in die Vertriebsabteilung der Markenhäuser gefunden haben. Von daher danke ich dir ganz herzlich, dass du deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast, weil da echt richtig was dabei ist. Hast du zum Abschluss noch etwas, was du gerne noch loswerden bzw. mitgeben würdest, wenn jetzt die Verantwortlichen, die es jetzt hier gehört haben, sagen, alles klar, da tauche ich tiefer ein, das kann mir gegebenenfalls an einer oder anderen Stelle helfen.
Ja, also es sind drei Dinge, die ich sagen müsste. Das erste Thema ist, ein selektives Vertriebssystem ist sehr viel Handwerk und es ist kein Hexenwerk. Also das heißt, wenn man eine klare Struktur und ein klares System hat, dann kann man seiner Marke und seinem Markenvertrieb sehr helfen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist maßgeblich, dass man versteht, wie das Verhältnis zwischen der Vertriebsstrategie, dem Vertriebssystem, dem Außendienst, dem Innendienst, dem Produktmanagement, dem selektiven Vertriebsvertrag, dem Bezugskonditionssystem und dem After-Sales-Management, dass das ein Paket ist, das man zusammen betrachten und durchdenken muss. Auch das ist wiederum kein Hexenwerk. Das gibt es ja strukturierte Vorgehensweisen, wie man das macht. Und wenn man das aber so betrachtet, dann wird man viele Kanalkonflikte auch am Ende lösen können. Und der dritte Punkt ist, den ich sagen möchte, es kommt nicht darauf an, ob man eine starke und große Marke ist oder ob man eher eine kleine und feine Vertriebseinheit ist. Entscheidend ist, ob die Handelspartner der Vertriebsteam zutrauen, dass die es ernst meinen und dass die das seriös machen wollen. Und wenn die Handelsseite das Gefühl hat, die Fachhandelspartner, wenn die das Gefühl haben, dass das eine ehrliche und eine aufrichtiges Bemühen ist, diese Marke voranzubringen, dann wird man auch die notwendige Unterstützung finden und dann wird das Produkt erfolgreich oder dann wird das Vertriebssystem erfolgreich eingeführt, umgesetzt und durchgesetzt.
Lieber Markus, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao.
Dankeschön. Auf Wiederhören.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.